Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
In der heutigen Ausgabe der Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, begegnet uns im Vorfeld der Bundestagswahl am 26. September die CDU. Wofür die Partei genau eintritt und welche Ziele insbesondere die Direktkandidatin der CDU für den Wahlkreis Ulm-Alb-Donau hat, das erfahren wir in der kommenden Stunde. Und ich sage ganz herzlich willkommen bei Radio Free FM, Ronja Kemmer, Bundestagsabgeordnete der CDU.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Sie waren vor vielen Jahren, vor 4 Jahren oder so schon mal da, aber nicht in Bezug auf den Wahlkampf damals.
Ja, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, haben wir damals viel über Entwicklungszusammenarbeit gesprochen. Deswegen war das wahrscheinlich nicht ganz im Rahmen nur des Wahlkampfs, sondern auch außerhalb davon, ja.
Heute geht es natürlich auch ein Stück weit um Sie selber. Sie haben jetzt die Gelegenheit, alles über sich zu sagen, was Sie gern sagen wollen, also so ein bisschen persönlichen und vor allem beruflichen Werdegang.
Ja, also ich bin jetzt 32 Jahre alt, bin Mama seit einem Dreivierteljahr. Das hat natürlich vieles auf den Kopf gestellt. Ursprünglich habe ich mal studiert in Tübingen und dann zweimal im europäischen Ausland, in Schweden und in Italien. Bin Volkswirtin und darf jetzt seit 6 Jahren den Wahlkreis in Berlin vertreten. Das kam damals ziemlich überraschend. Ich bin nachgerückt auf der Landesliste. Es war jetzt nicht so ganz mein Lebensplan, sage ich mal, mit 25 Abgeordnete zu werden. Aber ich habe es keinen Tag bereut. Es ist eine große Ehre, das machen zu dürfen. Und das waren schon auf jeden Fall 6 sehr, sehr spannende Jahre.
Wie hat es angefangen damals? Was waren die ersten Eindrücke von Berlin?
Also es war natürlich, sage ich mal, diese Berliner politische Blase, die ist schon einfach riesengroß. Und ich weiß noch, wir haben am Anfang, ging alles so ein bisschen drunter und drüber. Es gab kein Büro. Man musste ja wirklich, wie man sich das auch vorstellt, bürokratisch für alles einen Antrag stellen. Und ich hatte aber super Glück, weil ich eine Mitarbeiterin übernehmen konnte, die schon sehr, sehr lange im Bundestag war, 16 Jahre. Und die kannte wirklich jede Ecke und jeden Winkel. Und da, war das super gut, dass ich da so viel Unterstützung hatte zu Beginn. Ja, und ansonsten ist es sicherlich, es wird so ein Moment, wenn man das erste Mal das Parlament betritt, der wird einem immer wahrscheinlich im Leben auch hängen bleiben. Also das ist mir heute auch noch sehr, sehr eindrücklich in Erinnerung.
Seit wann sind Sie in der CDU und wie haben Sie den Weg in die Partei gefunden? Was waren so die Ideen, die Anlässe, um da einzutreten, überhaupt Richtung Politik zu denken, zu gehen?
Also ich würde sagen, ich war schon immer ein politisch interessierter Mensch. Aber das war noch so ein bisschen in der Zeit, das kann man sich heute auch jetzt mit Blick auf Fridays und so weiter gar nicht so vorstellen. Da hat man der Jugend vorgeworfen, sie wäre total unpolitisch. Und es war auch totale Ausnahme, dass man sich irgendwie in Parteien engagiert. Aber ich habe dann irgendwann gedacht, ich will irgendwie nicht mehr diskutieren, ich will auch was machen. Und habe dann bei der Jugendorganisation, bei der Jungen Union angefangen, weil so es war schon noch eine Hemmschwelle auch für mich damals, da in eine Partei einzutreten. Und dann mit 19 etwa, da war ich dann, glaube ich, 1,5 Jahre oder so Mitglied schon in der Jugendorganisation, bin ich dann auch der CDU beigetreten. Und für mich war damals eigentlich maßgeblich ganz viel im Bereich Bildungspolitik. Das war so mit der Grund, warum ich damals dort gestartet bin.
Was waren denn so Ihre persönlichen Highlights innerhalb des Bundestags oder in Berlin, vielleicht auch ganz woanders, außerhalb des politischen Lebens in Berlin?
Also wir kriegen leider echt wenig mit außerhalb dieser eben schon erwähnten Blase. Ist immer manchmal echt ganz lustig, wenn mich dann auch Freunde fragen, die in Berlin sind und dann so nach dem Motto, ja Ronja, wo kann man denn jetzt weggehen? Was ist denn gerade coole irgendwie Szenebar, Szenelokal oder was hast du für einen Tipp? Und ich muss immer antworten, sorry, keine Ahnung oder zumindest keine große Ahnung, weil wir sind halt echt, also wir arbeiten da, auch wenn man es manchmal nicht so wirklich von außen glaubt, Tag und Nacht. Und mit Blick auf, was war die letzten 6 Jahre, das Eindrücklichste, also ich würde nochmal sagen, auf jeden Fall das erste Mal, wenn man ins Parlament geht, das ist schon ein ganz, ganz besonderer Moment. Und dann gab es Dinge wie zum Beispiel, ich durfte dann bei der letzten Bundespräsidentenwahl teilnehmen auf der Bundesversammlung. Das sind schon Sachen, die sind glaube ich, genau, die sind einfach einmalig und die nimmt man auf jeden Fall auch sehr, sehr lange mit.
Stichwort künstliche Intelligenz. Sie sind ja KI-Beauftragte Ihrer Fraktion. Seit wann sind Sie das? Und ich weiß, dass Sie davor schon 2 Jahre lang in der Enquete-Kommission gewesen sind. Was hat man da für Aufgaben?
Genau, wir haben uns, also Enquete-Kommission heißt, dass neben den normalen Ausschüssen quasi der Bundestag, auch die Landtage, sich immer wieder für eine gewisse Zeit bestimmten Querschnittsthemen widmen, die halt irgendwie nicht so in einen Ausschuss passen. Und bei KI ist das auch der Fall, weil letztendlich ist es ja, ich würde sagen, so der nächste auch Mittreiber im ganzen Thema digitale Transformation. Und KI ist halt in Anführungszeichen heute im Alltag schon an ganz vielen Stellen drin, wo wir es gar nicht vielleicht so merken. Das geht vom Spamfilter bis zum smarten irgendwie Staubsaugerroboter. Aber KI ist eben auch zum Beispiel das autonome Auto, das eigenständig fährt, der Medizinroboter und vieles anderes. Und genau deswegen, also lässt sich zum einen nicht in einen Ausschuss setzen und zum anderen war es echt, es ist ein super breites, spannendes Thema. Und die Fraktion hat dann nach der Enquete gesagt, Mensch, das ist auch so ein großes Thema, das irgendwie bestehen bleibt. Dann machen wir aus der Enquete quasi folgend die Ronja jetzt zur Sprecherin oder wie auch immer für oder Beauftragte für dieses Thema.
Man muss da vieles in Gesetze gießen oder in Gesetzesform gießen. Wo geht die Reise hin in Sachen künstliche Intelligenz?
Also wir haben natürlich, auch da gab es Unterschiede zwischen den Parteien, aber was mich sehr gefreut hat, wir haben als, sag ich mal, demokratischen Kräfte der Mitte die beiden an den Rändern mal ausgenommen, diesen Bericht auch vollumfänglich unterstützt und das ist schon mal eine gute Grundlage. Und ich glaube, was man so wahrscheinlich auch überparteilich wirklich rausziehen kann, ist also erstens nochmal, wir müssen differenzieren. Keine pauschale Regulierung, aber es gibt Stellen, da müssen wir eben auch schauen, da gibt es auch Risiken. Wenn wir, klar, wir brauchen einen Rechtsrahmen fürs autonome Fahren. Wir müssen aber auch gucken, ein Beispiel, das wir jetzt auch gerade im Wahlkampf erleben, wie gehen wir eigentlich, oder Meinungsbildung findet heute anders statt über soziale Netzwerke. Wie gehen wir beispielsweise mit Deepfakes um? Also da sitzt irgendwo Obama oder die Kanzlerin und spricht, aber sie ist es gar nicht. Solche Dinge, da müssen wir dann regulatorisch, glaube ich, schon noch mal genauer drauf schauen, weil das natürlich auch entsprechende Risiken birgt.
Alexa, spiel mir ein Lied zum, was weiß ich, Wäschebügeln. Macht es nicht Angst, dass da irgendwie der große Bruder einen anfängt zu überwachen?
Also auf der einen Seite, klar, jeder, sag ich mal, Verbraucher, jede Verbraucherin kann eigenständig entscheiden, welche Produkte sie eben in ihr Wohnzimmer lässt und welche nicht. Aber genau deswegen ist zumindest mein Ansatz oder der Ansatz auch der Union jetzt, wir müssen regulieren, ja, aber wir müssen schon auch schauen, dass wir in Europa Innovationen zulassen. Und da haben wir halt gerade bei den Themen gemerkt, dass, sag ich mal, China und vor allem auch die USA uns an vielen Stellen auch den Rang irgendwie ablaufen. Und das ist ja das Riesenproblem, also Stichwort Alexa und Co., wir haben ja kaum europäische Alternativen und deswegen ist unser Ansatz, wir brauchen einfach Freiräume, dass wir künftig auch europäische Produkte entwickeln, die dann auch wirklich unseren Standards, unseren Datenschutzstandards, unseren auch mit Blick auf die Grundrechte in der Europäischen Union diesen Standards einfach auch entsprechen.
Auf was freuen Sie sich persönlich in Sachen künstlicher Intelligenz oder was sagen Sie, das vermisse ich, das hätte ich gern?
Also ich freue mich jetzt schon ehrlich gesagt über unseren Staubsaugerroboter, weil Staubsaugen ne, macht ja nicht jeder immer unbedingt so super gerne. Also da finde ich, im Alltag kriegen wir, da gibt es schon einfach super viele tolle Erleichterungen. Was man vermisst, ich würde sagen, es ist vielleicht ein bisschen nicht weniger KI, aber allgemein Digitalisierung, manchmal... Wir haben ganz viele Chancen, aber wir haben es auch in Corona gemerkt, das Digitale ersetzt am Ende das Persönliche nicht. Also es macht einfach einen ganz großen Unterschied, ob ich jetzt wieder Leute treffen kann, im Persönlichen begegnen kann und so toll und cool viele digitale Sachen sind, ein Konzert und auch andere Dinge, die sind einfach in live nicht zu ersetzen.
Sie haben es vorhin erwähnt, Sie sind seit 9 Monaten Mama. Was hat das verändert in Ihrem Leben? Und wie kann man das mit der politischen Arbeit unter einen Hut bringen? Wie schafft man das? Wie kriegt man diese Kraft zusammen, das alles zu bewerkstelligen?
Also klar, es ist schon eine Herausforderung, aber ich finde immer, dass man auch sagen muss, es ist ja nicht nur für, also nicht nur für mich, das ist ja eigentlich in voll vielen Berufen, wo Mütter auch dann wieder einsteigen, ist es für ganz viele Mamas eine Herausforderung. Und am Ende versuche ich es immer auch als Motivation mitzusehen, weil ich finde, Politik macht man ja nicht nur für jetzt und heute, sondern eben auch für die kommende Generation. Und ja, deswegen ist es gut und ich sag mal, hat es auch vielleicht einen Moment gebraucht, wenn ich jetzt sehe, auch parteiübergreifend, bei vielen älteren Kolleginnen früher, die mussten sich echt entscheiden, Kind oder Karriere. Und es ist total wichtig und gut, dass wir heute die Möglichkeit haben, dass beides eben geht und dass man beides unter einen Hut kriegt.
Sie haben die politische Mitte erwähnt. Ist man da so ein bisschen wie eine kleine Familie sozusagen innerhalb, sagen wir mal, dieser politischen Mitte oder gibt es da auch Hauen und Stechen? Wie geht man miteinander um im Bundestag?
Also natürlich haben wir auch hart bei vielen Punkten diskutiert, aber ich glaube, wenn man jetzt gerade auch nochmal auf die Extremen schaut und bei auch ganz vielen anderen Punkten, muss man wirklich sagen, da ist es schon ein großer Konsens bei vielen Themen da. Ich nenne mal das Thema als Klimaschutz oder so, jetzt mal mit Ausnahme von vielleicht auch den AfD-Leuten, die da irgendwie das ganze Thema leugnen oder was auch immer. Aber die anderen sagen alle, okay, wir müssen was tun. Und der Unterschied ist in der Frage, wie kommen wir jetzt an die Ziele? Aber die Ziele zweifelt erstmal keiner an. Und ich glaube, das ist bei vielen Themen ähnlich. Und was ich gut finde, wir können immer diskutieren, auch in der Sache diskutieren, aber auch jetzt gerade im Bundestagswahlkampf fand ich, dass wir hier die Kandidaten sehr fair miteinander umgegangen sind. Und manchmal, glaube ich, sogar könnte sich Berlin an der einen oder anderen Stelle da vielleicht ein bisschen was von Ulm abschneiden.
Was ist die Ulmer Spezialität? Klar, wir haben den OB-Zisch.
Also ich würde sagen, Ulm ist irgendwie die kleine Groß- und die große Kleinstadt. Also man hat alles, es ist eine ganz tolle, finde ich, lebenswerte Stadt. Und auf der anderen Seite, man kennt sich noch, es ist nicht total anonym. Und wenn es Themen gibt, dann, finde ich, stehen auch die Menschen zusammen in Ulm. Wir haben das gesehen zum Beispiel beim schlimmen Anschlag auf die Synagoge in diesem Jahr. Da sind die Ulmerinnen und Ulmer gleich hingestanden und haben gesagt, das ist ein Anschlag quasi auf uns alle. Und das macht eben auch diese Gemeinschaft aus in Ulm, glaube ich. Und deswegen, ich finde es einfach super lebenswert. Und ja, bin da wirklich stolz, auch jeden Tag die Region mit zu vertreten zu dürfen.
Gemeinschaft hat ja auch irgendwie was mit Netzwerken zu tun, um was umzusetzen, um was zu bewegen. Wie sind Ihre Netzwerke in Berlin entstanden? Was konnte man da schon innerhalb der letzten 6 Jahre erarbeiten?
Also natürlich, da muss man, also würde sagen, viele Klinken putzen oder sich ein gutes Netzwerk aufbauen. Ich glaube, das ist mir an vielen Stellen auch gelungen in den letzten Jahren. Und wichtig finde ich, oder zumindest in der Grundfrage auch, was ist denn wichtig für so oder für die Arbeit im Mandat, finde ich, dass man was für die Region auch rausholt. Also klar, wir haben auch viele Metathemen und die müssen wir auch beackern. Aber am Ende vertritt man ja auch eine Region und da habe ich schon versucht, ob das jetzt für die Kultur an der Wilhelmsburg oder für die Wissenschaftsstadt in Ulm oder für die Breitbandversorgung im Abdonaukreis ist, dass da auch sozusagen in der Region was vorankommt und Projekte vorankommen. Weil letztendlich haben wir starke Städte und Gemeinden, aber alles können die auch nicht allein leisten. Und deswegen ist immer gut, wenn da auch ein bisschen Geld aus Berlin mit unterstützt.
Da kann man sicherlich vieles bewegen, um Geld in die Region zu holen. Ganz persönlich, warum ist der Job als Bundestagsabgeordnete für Sie der richtige Job, um uns hier alle für diesen Wahlkreis Ulm-Alb-Donau gut zu vertreten?
Also ich würde sagen, klar, am Ende, also entscheidend ist natürlich vor allem auch die Wählerinnen und Wähler, aber am Ende für mich persönlich würde ich immer sagen, jeder Tag ist anders und jeder Tag ist dynamisch und wichtig ist, glaube ich, auch für die Region. Die Region ist super vielseitig. Also in Ulm werden ganz andere Themen diskutiert wie in Emmeringen, eine der eher kleinen Gemeinden, zum Beispiel im Abdonaukreis. Und ich finde es wichtig, dass man einfach versucht, alles unter einen Hut zu bringen. Also sowohl urbane Themen, mobile Themen zum Beispiel in der Stadt oder das Thema Mobilität in der Stadt, die Wissenschaftsstadt mit Professoren und auf der anderen Seite zum Beispiel die Landwirtschaft im Alb-Donau-Kreis. Also das ist eine Bandbreite an Themen und ich versuche das zumindest immer auch jeden Tag da irgendwie unter einen Hut zu bekommen.
Bevor wir vielleicht in die ganz großen Themen einsteigen, Landwirtschaft haben Sie erwähnt, ist natürlich in Immeringen sicherlich ein Thema beim Bürgermeister Renner auch ab und zu. Er macht ja gerade einen Mehrgenerationenplatz in seiner Gemeinde. Die sind gerade ziemlich weit schon vorangeschritten mit dem Ausbau. Wie geht's mit der Landwirtschaft voran? Was kann man da tun, um, sagen wir mal, in die Zukunft zu gehen, um auch auf dem Weltmarkt bestehen zu können, um vielleicht da auch ein bisschen China gegenüber sich abgrenzen zu können, Paroli bieten zu können, weil Sie China vorhin ja auch erwähnt hatten, quasi schon so ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, als Konkurrent zu unserem System.
Gut, ich meine, China ist natürlich vom ganzen Gesellschaftswertesystem ganz anders aufgestellt als wir. Beim Thema Konkurrenz würde ich ja eher vor allem die Augen jetzt mal auf den Mittelstand und unsere, sag ich mal, unsere Unternehmen in der Region richten. Ich glaube, für die Landwirtschaft, da geht's, ist es vielleicht noch ein bisschen kleinteiliger. Für die geht's vor allem darum, ich versuche da immer auch eine Lanze zu brechen für unsere Bäuerinnen und Bauern. Die können echt viel, die können Artenvielfalt, die können die Erneuerbaren mit ausbauen, aber die können auch mehr Tierwohl, aber wir müssen es ihnen halt auch bezahlen. Und wir haben ein ganz krasses Höfesterben, was im Übrigen dazu führt, dass die Einheiten dann immer größer werden und wir eben nicht mehr die kleinen Familienbetriebe mehr haben. Und deswegen finde ich, müssen wir sehen das leider, der Markt richtet es an der Stelle nicht. Und wir müssen dafür sorgen, dass unsere Bäuerinnen und Bauern auch von dem leben können, was sie täglich erarbeiten. Und ich glaube, das können wir auch nicht mehr dem freien Markt überlassen, sondern da müssen wir wirklich auch gesetzgeberisch rangehen, weil ansonsten werden wir weiteres Höfesterben haben und dann geht eben der Wandel hin zu einer Großagrarindustrie, wo ich auch glaube oder wo ich zumindest finde, dass wir das eigentlich ja genau das ist, was wir nicht wollen.
Wachsen oder weichen ist ja schon seit Jahrzehnten eigentlich das Problem in der Landwirtschaft. Und nun nach 16 Jahren Angela Merkel als Bundeskanzlerin, nennen Sie das immer noch als Problem? Warum hat man da nicht früher schon dagegen gesteuert, um eben die Familienbetriebe am Leben zu erhalten?
Gut, also ich würde sagen, auch wenn die Situation momentan an vielen Höfen echt schwierig ist, aber dass wir als Union es zumindest immer versucht haben. Klar, es gibt auch mit Blick auf die EU, es gibt einfach übergeordnete Dinge, die wo auch ein Wandel ja prinzipiell nicht verkehrt ist. Also auch da ist es ja gut, dass wir heute mehr auf Umwelt, auf Klima und andere Dinge achten. Aber nochmal, es kann halt auch nicht sein, dass jetzt einseitig der Lebensmitteleinzelhandel sagt, also das sind die Standards, die wir setzen. Wir sind aber nicht bereit dafür, entsprechend die Landwirtschaft zu entlohnen. Und da müssen wir, glaube ich, ran. Das, wie gesagt, weil es wird mit dem puren Laissez-faire wird das so zu einem weiteren Schwund in dem Bereich gehen. Und ich zumindest will das nicht akzeptieren. Und wir hatten jetzt in der Legislatur eben auch dazu eine Kommission eingesetzt. Ich weiß, das klingt immer alles so total bürokratisch, aber die hat echt gute Ergebnisse erzielt und im Übrigen auch gemeinsam mit Tierschutz, mit Umweltverbänden. Die saßen alle mit an einem Tisch und haben diese Dinge einstimmig beschlossen. Und wir müssen die jetzt auch entsprechend umsetzen.
Wie sehen die genau aus? Wie kann man da Honig saugen?
Im Grunde, sage ich mal, wir kennen ja alle das EEG. Und das EEG ist ja auch eine Pflichtabgabe, die wir als Verbraucher, die Unternehmen zahlen für den Ausbau der Erneuerbaren. Und im Grunde brauchen wir genau das für die Landwirtschaft. Eine Tierwohlabgabe am Punkt, wo eben verkauft wird, also entweder im Supermarkt oder in der Gastronomie. Und das heißt gar nicht, dass die Produkte jetzt nachher total viel teurer werden. Sie werden ein bisschen teurer, aber es ist dann auch sichergestellt, dass das, was der Verbraucher mehr zahlt, wirklich an die Landwirtschaft geht und eben nicht irgendwo in den Zwischenstufen dann hängen bleibt und die Landwirte wieder leer ausgehen.
Frau Kimmer, die Familienpolitik liegt Ihnen am Herzen.
Ja, absolut. Also ich würde sagen, eigentlich schon immer, weil ich finde, so Familie allgemein ist vielleicht die kleinste, aber doch echt die ganz wichtige Einheit auch mit in der Gesellschaft. Und jetzt seit einem Dreivierteljahr ist natürlich die Perspektive auch nochmal eine andere. Jetzt selber als Mama, wenn man dann die Dinge nicht nur immer von Dritten hört, sondern auch selber erlebt, gibt es natürlich nochmal, wie gesagt, einen ganz anderen Blickwinkel.
Was ist denn im Moment so der Stand und wo wollen Sie hin in Sachen Familienpolitik? Wie kann man Familien besser unterstützen als bisher? Was können Sie den Familien versprechen oder anbieten?
Also ich glaube, das Wichtigste, was momentan ganz viele Familien umtreibt, ist leider immer noch mit Blick auf Corona, zunächst mal die Grundfeste, dass wir sagen, okay, also prinzipiell, und das wird ja auch immer wieder, sage ich mal, von der Regierung und von auch vielen Fraktionen jetzt so gesagt, also es wird keinen Lockdown mehr geben, aber prioritär trotz all dem das Thema Schule zu sehen, das heißt für mich eigentlich auch, ich weiß, das ist ein Landesthema, aber dass wir in den Schulen auch jetzt so schnell wie möglich auch da wieder zur kompletten Normalität zurückkehren müssen, mit Blick auf Masken und alles andere. Wir sehen einfach, das hat wirklich mittelfristige und zum Teil langfristige Folgen, die wir jetzt erst nach und nach erkennen, psychologisch und anderer Natur, wenn die Kinder eben monatelang nicht zur Schule gehen oder nicht in die Kita können. Und von daher glaube ich, da zunächst mal stabilen Rahmen wieder zu setzen, ist das Allerwichtigste. Und da mit Blick auf Eltern, klar, auch jeden Tag die Frage, und ich finde als Union, da können wir auch schon ein bisschen stolz sein. Also wir haben den Rechtsanspruch geschaffen für den U3-Bereich, damals Ursula von der Leyen, und viele andere Dinge, Kindergeld erhöht, so. Und ich glaube aber, es geht auch, also es geht schon um den finanziellen, vielleicht die finanzielle Unterstützung, es geht auch um Wertschätzung. Und ein Punkt, glaube ich, wo wir nochmal gucken müssen, ist auch mit Blick auf das Elterngeld, das ja momentan auf 12 Monate gesetzt ist, ob wir das nicht noch ein bisschen länger auch zahlen können. Aber im Übrigen dann auch gerne, dass das sowohl die Mama als auch der Papa bekommt, weil, oder dass man sich das teilt, weil ich finde es ganz wichtig, dass auch junge Väter eine Zeit lang zu Hause bleiben und eben genau nach der Geburt eben auch entsprechend Elternzeit nehmen.
Hilft Ihnen jetzt die Stellung als junge Mutter, hier die Probleme zu erkennen, zu spüren und auch zu spüren, was die anderen Leute brauchen?
Also ich würde schon nochmal, ja, also ich, gut, meine ist jetzt ganz klein. Das ist natürlich was anderes, wenn mir jetzt Eltern irgendwie mit schulpflichtigen Kindern sagen, wie da das momentan ist, so. Aber ich glaube prinzipiell die Verantwortung, die man einfach hat und die Bedeutung des Themas ist dann schon nochmal vielleicht ein ganz kleiner anderer Blickwinkel, wenn man selber auch Kinder hat. Ich habe das früher nie glauben wollen. Das war immer so ein Spruch von meinen Eltern, die dann manchmal auch gesagt haben, jetzt, wenn man früher irgendein strittiges Thema hatte, wir reden dann nochmal, wenn du mal Kinder hast. Und ich muss sagen, am einen oder anderen Punkt haben sie wahrscheinlich recht gehabt. Das merkt man dann erst oder glaubt man dann erst, wenn's dann tatsächlich selber auch soweit ist.
Also immer wenn man in der Situation ist, dann kann man vielleicht doch nochmal ein Tickens mehr intensiv drüber nachdenken und vielleicht auch leichter und besser passende Lösungen finden. Ist es überhaupt irgendwie das Problem, dass man passende Lösungen für die Menschen findet? Und es gibt natürlich so viele Interessen, und wenn man jetzt Normen schafft, sind das ja abstrakte Normen, unter die man dann ein Lebenssachverhalt subsumieren muss. Die Gesetze, die werden ja heute immer komplizierter, die Normen immer länger. Wie sehen Sie das persönlich? Ist das noch anwendbar, verständlich für die Menschen, oder gibt's da so langsam aber sicher eine Überforderung?
Also ich glaube, an vielen Stellen ist es nicht mehr nachvollziehbar und es ist ein Riesenproblem. Weil wenn Dinge nicht mehr nachvollziehbar sind, dann verliert man auch Vertrauen in Institutionen und überhaupt in ein System. Und wir haben das, glaube ich, leider auch in Corona erlebt. Also ich würde unterm Strich immer sagen, wir sind da prinzipiell gut durchgekommen, auch besser als andere Länder vielleicht. Aber wir haben das erlebt mit dem Thema, wenn Regeln nicht mehr verständlich sind in Corona-Zeiten. Also das Beherbergungsverbot, was dann in 16 Bundesländern unterschiedlich gehandhabt wurde. Diese berühmten Beispiele, die wir alle kennen, Ulm, Neu-Ulm, beim einen darf man im Baumarkt, beim anderen nicht. Das sind einfach Dinge, glaube ich, da muss Politik irgendwie einheitlicher und auch einfacher werden, so komisch das klingt. Und deswegen, ja, setze ich viel auch auf das Thema Digitalisierung, die Dinge einfach machen und im Zweifel, auch das sage ich manchmal zu den Kollegen, im Zweifel auch mal ein Gesetz weniger machen. Also Mut zur Lücke, aber nicht falsch verstehen. Viele Dinge, die bis dato gut funktioniert haben, die müssen wir nicht immer im Klein-Klein regeln, sondern auch einfach mal sagen, okay, die Dinge haben sich bis jetzt so bewährt und wir müssen nicht alles bis aufs kleinste Detail aus Berlin, Stuttgart oder von wo immer auch für die Menschen regeln.
Ja, vor allem Brüssel, da kommt ja jeden Tag irgendeine neue Verordnung oder irgendwas. Sind wir da schon überreglementiert?
Also wir haben schon einen großen Drang dazu, glaube ich, die Dinge zu sehr und zu genau zu regeln. Vielleicht in Deutschland auch noch mal mehr als in anderen europäischen Ländern. Und wir müssen echt aufpassen. Ich hatte ja vorher auch beim Thema mit Blick auf Amazon und so weiter Stichwort Innovationen genannt. Das sind leider auch alles Gründe, warum eben Innovationen zum Teil auch nicht oder nicht mehr bei uns stattfinden. Und da müssen wir einfach schauen, gerade auch für junge Unternehmen, für Startups, aber auch für den Mittelstand, dass wir nach wie vor einen Rahmen haben, der halt einfach Innovationen, neue Gedanken, die Umsetzung davon auch zulässt.
Wie viel kann man auf nationaler Ebene da noch machen und wo ist eventuell die EU gefragt in diesen Bereichen?
Also es sind sicherlich beide Ebenen gefragt, aber es wäre schon gut, wenn wir in Deutschland an manchen Sachen mal anfangen, wenn wir vielleicht auch Halbwertszeiten für Gesetze irgendwie mit ins Spiel bringen, also dann wirklich auch mal kritisch überprüfen nach ein paar Jahren, braucht es dieses Gesetz überhaupt noch, braucht es das nicht? Und dann vielleicht auch an manchen Stellen die Rechtslogik, die Rechtsdogmatik umdrehen. Also konkretes Beispiel, stellt einen Antrag, vielleicht einen Bauantrag für irgendwas und da muss man irgendwie 2-3 Jahre warten, obwohl das eigentlich im Prinzip in ein paar Monaten gemacht werden könnte. Also vielleicht wäre es da gut zu sagen, okay, jetzt warten wir nicht mehr, bis der grüne Stempel kommt, sondern prinzipiell der Antrag ist nach 3 Monaten genehmigt, außer die Behörde hat extreme Einwände und das Gleiche brauchen wir im Übrigen auch bei den erneuerbaren Energien, um noch ein Beispiel zu machen. Es liegt nicht an irgendwelchen Deckeln, es liegt auch nicht an der mangelnden Investitionsbereitschaft. Das Riesenproblem, was wir bei den Erneuerbaren haben, ist, dass wir für ein Windrad mehrere Jahre brauchen, bis das genehmigt ist. Und das kann einfach nicht sein. So kommen wir bei der Energiewende nicht voran.
Ja, ich habe im Hinterkopf 6 Jahre im Schnitt für ein Windrad. Ja. Und das hat jetzt gerade Ministerpräsident Kretschmann gesagt, das wollen wir halbieren auf 3 Jahre. Wie sehr ist da jetzt das Land und wie sehr ist da der Bund beteiligt?
Da sind schon beide Ebenen beteiligt. Was wir im Bund ganz konkret zum Beispiel machen müssen, ist auch das Verbandsklagerecht nochmal anzugehen. Das heißt nicht, dass man künftig gar nicht mehr klagen kann, aber dass man Fristen verkürzt, dass man auch Dinge kumuliert. Also nicht, dass jetzt erstmal der Deutsche Wetterdienst klagt und dann am nächsten Tag die Flugsicherung oder so. Also das sind so, um mal 2 Dinge zu nennen, kommt auch immer wieder vor, warum dann Genehmigungen irgendwie um ein Jahr verzögert werden, weil der Wetterdienst vielleicht nochmal irgendwelche Bedenken hat. Und das müssen wir verkürzen. Also das ist gesamtgesellschaftliche an vielen Stellen Konsens. Wir wollen mehr Solar, wir wollen mehr Windenergie und wir brauchen da jetzt einfach kürzere Verfahren.
Beim Bauantrag sage ich immer ein bisschen mit einem Augenzwinkern, naja, es liegt daran, dass die nicht bearbeitet werden, weil die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauamts abgezogen worden sind ins Gesundheitsamt, um Corona-Infektionen nachzuvollziehen. Vielleicht verbessert sich das ja an der Stelle schon ein Stück weit, oder?
Ja, also ich will da auch, also klar, Corona war alles doch mal ein bisschen anders. Jetzt kehren wir ja zu einer Normalität zurück, aber der Punkt ist doch der, die Verfahren werden immer aufwendiger, aber wir haben nicht mehr Personal und unsere Antwort kann auch nicht immer sein, finde ich. Jetzt brauchen wir da noch mal, wo sollen die Leute herkommen? Wir haben einen demografischen Wandel und wir können nicht an allen Stellen die Verfahren so kompliziert machen, dass wir fürs Bauamt, für die Erneuerbaren, für andere Themen ständig Personal aufstocken. Also das werden wir, glaube ich, so nicht lösen, sondern die Verfahren müssen einfacher werden und sie müssen vor allem digitaler werden. Und nochmal dann am Ende eine Umdrehung der Logik. Prinzipiell mal sagen, die Dinge werden genehmigt, außer es gibt extreme Einwände. Und ich glaube, dann kommen wir auch tatsächlich schneller voran.
Da fällt mir der 13b ein, der ja Umweltprüfungen im Prinzip obsolet gemacht hat und viele neue Baugebiete gebracht hat. War das jetzt ein gutes ein Sprung nach vorne oder hat es auch Nachteile gehabt?
Also prinzipiell halte ich den 13b momentan für richtig, weil der Druck in den Kommunen war einfach immens groß. Natürlich sagen wir wollen eigentlich Innenentwicklung und nicht außen, also ständig weiter auch Flächen nehmen, auch das, die fehlen nachher der Versiegelung, wobei man auch sagen muss, man kann halt auch sehr nachhaltig bauen mit Holz. Wir brauchen keine Steingärten, sondern halt eben Blühgärten. Also da kann man schon sehr viel machen und dann ist es am Ende vielleicht auch ökologisch gar nicht so viel schlechter wie irgendwie ein Mais oder eine andere Monokultur, der da auf dem Feld stand. Trotzdem, wir müssen vor allem schauen, dass wir die Dinge regeln, dass wir in den Innenstädten, in den Dörfern, dass wir da mehr auch nachverdichten können, weil das ist das große Thema, zumindest in den Gemeinden im Abdonaukreis. Viele alte Hofstellen, wo nie wieder irgendwie ein Tier reinkommt, nebendran leere Plätze und man kann nichts entwickeln, weil wir die BIMSCH haben, Bundesemissionsschutzgesetz, weil wir bei der Landesbauordnung, also es ist wieder Bund und Land, bei der Landesbauordnung Auflagen haben mit mit Bestandsschutz und anderem. Und die Dinge müssen wir wirklich angehen, weil dann gibt es auch viele tolle, glaube ich, Projekte, wo wir auch die Innendörfer, die Innenstädte wieder weiterentwickeln können und keine großartigen Flächen im Außenbereich entsprechend brauchen.
Der Weltklimarat hat vor wenigen Wochen in seinem neuen Bericht deutliche Worte gefunden. Gab es da Versäumnisse in der Vergangenheit? Was ist zu tun in der Zukunft?
Also es gab, glaube ich, klar, es gab auf allen Ebenen Versäumnisse, und das kann man jetzt auch gar nicht nur irgendwie an einer Partei oder irgendwas festmachen. Die Bundeskanzlerin hat schon immer gekämpft, anfänglich in ihrer Funktion noch als Umweltministerin für den Klimaschutz. Und ich glaube, klar ist aber auch, wir müssen an vielen Stellen einfach schneller werden, ambitionierter werden. Wir haben uns jetzt sehr ambitionierte Ziele gesetzt, bis 2045 spätestens klimaneutral zu werden. Und wir sind jetzt in einer ganz entscheidenden Phase, wo es eben darum geht, auch schnell zu reduzieren. Deswegen auch bis 2030 66%, die wir verglichen auf 1990 CO2 sparen wollen. Und nochmal, wir brauchen vor allem, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste mit Blick auf Mobilität, aber auch auf Industrie und so weiter. Das Allerwichtigste ist, dass wir so schnell wie möglich zu 100% erneuerbaren Energien kommen. Die brauchen wir. Wir brauchen auch dann weiter grünen Wasserstoff, all diese Dinge. Aber das Wichtigste ist der Ausbau der Erneuerbaren. Und da müssen wir wirklich schauen, dass wir da deutlich schneller vorankommen, als das, was bis dato sozusagen im Rahmen festgesetzt war.
Wie kann man das für die Wirtschaft verträglich machen? Oder ist es doch so, dass man eigentlich die Schäden, die durch fehlenden Klima- und Umweltschutz, dass man diese Schäden, die man so produziert, ja eigentlich auch gegenrechnen muss, wenn die Versicherungen immer höhere Schäden regulieren müssen?
Klar, also kein Klimaschutz kostet uns am Ende deutlich mehr. Das ist das eine. Und trotzdem sagen wir zumindest, wir wollen die Klimaschutzziele gemeinsam mit den Akteuren erreichen. Also nicht gegen die Landwirtschaft, nicht gegen die Industrie, sondern gemeinsam schauen, dass wir auch unterstützen, dass sie die Transformation begehen können. Weil eins ist auch klar, ich überspitze es jetzt mal, wenn wir morgen alles Licht nicht mehr anmachen und alle Werkshallen zuschließen, dann ist nicht nur für den Wirtschaftsstandort Deutschland das eine Katastrophe, sondern dann wird es auch fürs Klima nicht besser, weil dann werden Prozesse in der Stahlindustrie oder auch in anderen industriellen Bereichen halt einfach ins Ausland verlagert und da unter weitaus schlechteren Bedingungen mit Blick auf CO2 produziert, und hat auch am Ende unser Ziel, Klimaschutz, nichts gewonnen. Und im Gegenteil, ich glaube, wir müssen ja auch größere und andere Akteure, USA, China wieder mal primär zu nennen, mit überzeugen, diesen Weg zu gehen. Und die werden dem Modell Deutschland und Europa nur dann folgen, wenn wir zeigen, hey, wir können es kombinieren, wir können Klimaschutz, aber wir können vor allem auch klimaneutrale Industrie, und Wertschöpfung bleibt erhalten und geht nicht verloren. Ich glaube, nur dann werden die auch entsprechend diesen Weg für sich selbst einschlagen.
Noch gibt's ja Widerstände in der Wirtschaft, auch in der Landwirtschaft. Wie können wir denn die Unternehmen besser mitnehmen, dass die eben auch diesen Weg gehen und dass uns die Arbeitsplätze eben nicht ins Ausland verloren gehen?
Also ich glaube, die Widerstände sind gar nicht so riesengroß. Ich glaube, man muss nur miteinander besprechen, wie man es macht und wo wir auch jetzt, weil Landwirtschaft eben nochmal genannt worden ist, wo man eben auch sagen muss, hey, klar, also nochmal, ihr könnt mehr machen für das Thema Artenvielfalt, ihr könnt mehr machen für verschiedene Bereiche, aber dann muss es eben auch entsprechend entlohnt werden. Und ich glaube, das wird der Dreh sein. Klar, die Industrie braucht Unterstützungen. Wir geben jetzt 7 Milliarden für das Thema Weiterentwicklung Wasserstoff in der Wasserstoffstrategie mit vielen guten Projekten. Und dann, das ist zumindest meine Auffassung, und da gibt es ja auch Unterschiede zwischen den Parteien, mit Blick auf Themen jetzt in der Bundestagswahl, dann glaube ich vor allem, dass wir jetzt auch nicht zusätzlich noch den Mittelstand belasten dürfen mit irgendwelchen Abgaben und höheren Steuern, sondern die müssen die Gelder, die da sind, jetzt nutzen, um zu investieren, um ihre Prozesse CO2-neutral zu machen. Und ich bin auch überzeugt davon, wenn es wer hinkriegen kann, glaube ich, dann können wir es in Deutschland zeigen. Aber wir müssen halt das gemeinsam miteinander tun und nicht durch Verbote und nicht durch einseitige, sozusagen innovationshemmende Maßnahmen am Ende eben die Dinge nicht miteinander unter einen Hut bringen.
Die Kanzlerin hat heute ja quasi wegweisend auch nochmal mehr Klimaschutz angemahnt.
Ja, und ich glaube, Ich glaube, dass nochmal, dass uns allen bewusst sein muss, dass wenn wir eben die Dinge jetzt nicht zeitnah und schnell angehen, dass wir dann auch bestimmte Kipppunkte, die sind ja auch von der Wissenschaft genannt worden, dass wir die dann entsprechend überschreiten. Und es ist uns allen nichts geholfen, wenn wir hinterher dastehen und sagen, schade, hätten wir damals ambitionierter machen müssen.
Wie sieht Europa künftig aus? Ein starkes Europa? Oder wo können die Länder vielleicht auch wieder selber was besser in die Hand nehmen? Was ist da Ihre Meinung?
Also ich glaube, Europa ist die größte Erfolgsgeschichte oder die Europäische Union auch dieses Kontinenten, der jahrhundertelang nur in Kriegen sich quasi auseinandergesetzt hat. Das ist das größte Friedensprojekt, was wir haben. Grundlage und Garant für Sicherheit, für Wohlstand, für alles. Und deswegen bin ich für eine ganz klar starke Europäische Union, die aber trotzdem noch den Freiraum lässt, zu sehen, okay, es gibt Unterschiede in verschiedenen Ländern. Und genau diesen schmalen Grat zu finden, das ist sicherlich jeden Tag die Aufgabe. Aber prinzipiell würde ich sagen, ein starkes Europa, eine starke Europäische Union ist die Grundlage für ganz vieles von dem, was wir heute genießen können. Ich sage immer wir, also im Sinne von meiner Generation, ich bin jetzt 32, wir sind eigentlich die Generation Europa. Für uns gab es gefühlt nie Grenzen. Ganz viele haben im Ausland studiert oder sind einen Teil ihrer Ausbildung dort gemacht. Und das ist das, glaube ich, wie es auch weitergehen muss, diesen Zusammenhalt in Europa irgendwie möglich zu stärken.
Das Einstimmigkeitsprinzip hat manchmal Probleme bereitet in letzter Zeit. Stichwort Rechtsstaatlichkeit, die verloren geht in Polen, in Ungarn. Kann man da auf eine neue Basis kommen, um zu sagen, Mehrheitsentscheidungen werden ausreichen? Und wie kommt man dahin? Denn da müsste man ja auch wieder einstimmig beschließen, dass man dahin kommt.
Ja, das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Also ich glaube auch, dass es in vielen Bereichen sicherlich sinnvoll wäre, weil dann einzelne Länder auch nicht mehr Dinge aus jetzt vielleicht nationalen Beweggründen und möglichen Stimmenfang irgendwie blockieren können. Und trotzdem die Grundlage ist, dass, wie Sie es gesagt haben, dass es halt einstimmig geschieht. Und das ist auch das gleiche Dilemma, das wir manchmal ja bei uns auch im Land haben mit unseren 16 Bundesländern. Also wenn ich mal den Bildungsbereich oder anderes nehme, wo wir immer sagen können von Berlin, es muss alles einheitlicher werden. Am Ende bringt es nichts, weil es ist nur mal Kompetenz der Länder und die müssen das einstimmig entscheiden. Und deswegen ist es am Ende immer ein Abwägen zwischen Mechanismen, aber auch viel Dialog und dem Mitnehmen von den beteiligten Akteuren.
Die Arbeitswelt ist zwar sozusagen Thema Ihres Koalitionspartners, aber was muss sich in der Arbeitswelt denn für die Zukunft ändern, damit wir konkurrenzfähig bleiben weltweit?
Also klar, für uns ist die Zukunft der Arbeit auch total wichtig und maßgeblich. Und das, wo wir heute stehen, wo wir als Land stehen, überhaupt die Entwicklung der letzten Jahre, als Angela Merkel angefangen hat, hatten wir noch 5 Millionen Arbeitslose, waren irgendwie auch die damals sogenannte rote Laterne in Europa. Da hat sich unfassbar viel getan und es liegt auch an vielen fleißigen Menschen in unserem Land. Und ich glaube, was wir schaffen müssen, wir sehen in vielen Bereichen, wir haben eine ganz krasse Transformation vor uns, Digitalisierung, Klimaschutz, in der Mobilität. Und wir müssen einfach schauen, dass wir die Leute mitnehmen und dass wir vor allem auch das Stichwort lebenslanges Lernen fokussieren. Das klingt manchmal nicht ganz so bequem, aber ich finde, wir müssen da auch ehrlich sein und das real sehen und nicht den Menschen irgendwie vorgaukeln, es bleibt jetzt alles so, wie es ist, die nächsten 50 Jahre. Sondern wir werden auch Biografien haben, Bildungsbiografien, die sich immer ständig erneuern. Kein Mensch weiß, ob ein Job, den man heute lernt, ob es den vielleicht in 20 Jahren noch gibt. Und das ist nochmal, das ist erstmal sicherlich was den Leuten Sorge macht. Aber für uns ist die Auflösung nicht, wir versuchen jetzt die Strukturen zu zementieren, weil das wird nicht funktionieren, die Welt dreht sich weiter. Sondern unsere Lösung ist Unterstützung, Bildung, Weiterbildung, lebenslanges Lernen. Und dann ist es vielleicht ganz cool. Ich zumindest bin mal gespannt, keine Ahnung, ob ich mit 40 oder mit 50 oder mit 60 dann nochmal was ganz, ganz Neues, was anderes lernen. Und ich glaube, diesen Geist irgendwie, den müssen wir auch politisch vermitteln.
Frau Kemmer, die Gesundheitspolitik ist unser nächstes Stichwort. Hat natürlich jetzt auch ein bisschen was mit Corona zu tun. Da ist sehr viel aufgewühlt worden. Sie hatten ja kürzlich Jens Spahn in Erbach zu Gast. Wie ist er so drauf und was hat er so mitgebracht?
Also genau, wir waren gestern waren vor Ort und ich fand es eine wirklich ganz tolle Veranstaltung. Er hat sich da, wir hatten ganz viele, sag ich mal, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitsbereich, Krankenpflegerinnen, Altenpfleger da, die auch ganz viele Fragen gestellt haben und da auch wirklich gut diskutiert. Was leider momentan der Fall ist, ist, dass immer so ein paar Querdenker ihn zu den Veranstaltungen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, mit begleiten und versuchen, die Veranstaltung zu stören. Was mich furchtbar ärgert, das war vor 4 Jahren, als die Kanzlerin da war in Ulm, schon genau das Gleiche. Es gehört in der Demokratie dazu, dass man auch mal streitet, dass man verschiedene Argumente hat, aber dass man einfach nur Krach macht und die anderen versucht nicht, sozusagen nicht diese Veranstaltung machen zu lassen. Das finde ich, das ist einfach schwierig und das hat mich einfach auch geärgert, aber wir hatten Glück, wir konnten es trotzdem durchführen. Wir hatten wirklich ganz viele Themen mit Blick auf Corona vielleicht noch, ein, zwei Punkte. Er hat auch gesagt, also es wird definitiv keinen Lockdown mehr geben für Geimpfte. Wir haben jetzt natürlich mit Blick auf auch neue Faktoren, also nicht mehr die Inzidenz als entsprechend wichtigen Faktor, sondern die Frage der Belegung der Krankenhäuser. Und ansonsten ist es auch, glaube ich, bei allem, was wir immer negativ bei Corona diskutieren, und klar, für uns alle, ob jung, alt, Mann, Frau, hatte das extreme Einschnitte, aber ich finde, es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, dass bei uns der PCR-Test in Deutschland entwickelt wurde, damals kurz nach Auftreten von Corona an der Charité. Wir haben den Impfstoff mitentwickelt, die Technologie, und eigentlich sind das Dinge in einer sehr kurzen Zeit, wo ich finde, dass wir auch mal ein bisschen stolz sein dürfen auf unser Land.
BioNTech ist ja eine deutsche Firma und ich glaube, die haben mit, 98% eine recht gute Schutzquote. Ist das ein Exportschlager?
Klar, also ich meine, wir hatten erst die große Herausforderung, wie versorgen wir jetzt die Leute auch bei uns mit der Impfreihenfolge, all diese Dinge, die wir in den letzten Monaten erlebt haben. Aber es gab jetzt ja auch schon mehrere internationale Gipfel, wo es einfach darum geht, wie versorgen wir jetzt auch die Welt damit. Deswegen ist es ein unglaublicher Gewinn für uns, für die Menschheit, dass diese Dinge nochmal von Forscherinnen und Forscher hier im Land entwickelt wurden. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir so schnell wie möglich auch entsprechend, nicht nur Europa, sondern wirklich auch global dieses Thema in Angriff nehmen und die Menschen weltweit mit dem Impfstoff versorgen.
Sie sind ja auch Präsidentin des DRK, Alb-Donau-Kreis, und haben sicherlich Einblick in die Bedürfnisse der Menschen. Ich denke mal, da gehört dazu, dass man auch eine gute lokale Versorgung hat, sowohl beim Hausarzt, dass es den noch gibt, als auch, dass Kliniken präsent sind und bleiben.
Total, die Versorgung der Fläche ist ganz, ganz wichtig. Also klar, wir brauchen Spezialisierung. Wir haben ein ganz tolles Uniklinikum, was die Breite irgendwie auch speziellen Erkrankungen mit abdeckt. Aber wir brauchen auch eine Grundversorgung auf dem Land. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, weil das Thema mir die letzten Tage immer wieder auch begegnet ist, dass wir die Geburtenstationen in der Fläche erhalten. Also das ist absolute Grundversorgung und da dürfen wir auch nicht irgendwie auf jeden Euro schauen, sondern da müssen wir wirklich sagen, das muss es uns wert sein, dass jede junge Mutter auch entscheiden kann, fährt sie jetzt in die Uniklinik oder fährt sie auch in ein Krankenhaus bei sich vor Ort. Und deswegen nochmal in dem Bereich, da müssen wir wirklich den Menschen und die Mütter in den Mittelpunkt stellen und nicht irgendwie jeden Euro.
Was in den letzten Wochen ja auch ein heißes Thema war, ist dieser Afghanistan-Einsatz der letzten gut 20 Jahre seitens der NATO. Und man hat so das Gefühl, die NATO ist da jetzt quasi rausgeflogen oder hat sich schlagartig zurückgezogen, hat wahrscheinlich auch viele Scherben hinterlassen. Wie schätzen Sie oder wie ordnen Sie diese Geschichte ein?
Das wäre natürlich allein nochmal ein abendfüllendes Thema. Ich glaube, es ist das größte Desaster in der Geschichte der NATO. Das muss man ganz klar so sagen. Wir werden das auch noch weitergehend aufarbeiten müssen. Sage ich mal jetzt nach der Wahl in aller Ruhe, was da an welchen Stellen auch falsch gelaufen ist. Jetzt primär war wichtig zum einen, dass wir noch versuchen, so viele auch Ortskräfte und auch Gefährdete, gerade auch Frauen wie möglich, entsprechend rauszuholen. Aber ich finde, und das hat mich ein bisschen geärgert, jetzt in Wahlkampfzeiten das Thema politisch zu instrumentalisieren, naja, halte ich für ein bisschen schwierig. Nochmal, wir müssen es aufarbeiten. Aber das ist ja jetzt nicht nur ein Versagen irgendwie der deutschen Bundesregierung. Am Ende war es falsch, der überhastete Ausstieg noch unter Trump im Abkommen mit den Taliban und dann so entsprechend schnell abzuziehen. Ich glaube, das war einfach der erste Grundfehler, der gemacht worden ist. Und da muss die NATO auch in Zukunft anders agieren. Wenn sie in solche Länder reingeht, kann man so einen Abzug hinterher nach 20 Jahren einfach eigentlich nicht so stehen lassen.
Es ist ja von Anfang an irgendwie anders gewesen als, sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat, Stichwort Marshallplan, Amerika, Deutschland auch wirtschaftliche Unterstützung und wirtschaftlichen Aufbau gebracht. Ich glaube, das hat irgendwie völlig gefehlt bei diesem Afghanistan-Einsatz, wo man ja nur Soldaten geschickt hat, um Polizei, um Soldaten auszubilden.
Naja, wir haben schon auch viel in der Entwicklungszusammenarbeit gemacht. Wir sind viel auch an Schulen gewesen, das Thema auch Ausbildung von jungen Mädchen. Deswegen, viele haben sich jetzt auch hingestellt und haben gesagt, dass so nach dem Motto, das war alles total sinnlos. Ich finde, das wird der Arbeit nicht nur der Soldatinnen und Soldaten, sondern auch der Entwicklungszusammenarbeit der letzten 20 Jahre nicht gerecht. Nochmal, das Ende ist ein totales Desaster gewesen. Aber eine ganze Generation, auch gerade von jungen Mädchen, von jungen Frauen, hatte die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, hatte die Möglichkeit, auf Bildung, auf mehr auch Teilhabe, auf mehr Gleichberechtigung. Und ich finde, allein für diese 20 Jahre war das schon viel wert. Aber nochmal, am Ende muss man dann auch schauen, dass Strukturen nach irgendeiner Möglichkeit stabil gehalten werden und nicht implodieren, wenn dann entsprechend die Bundeswehr beziehungsweise vor allem die amerikanischen Truppen abziehen.
Aber jetzt ist es halt passiert. Die Mädchen werden jetzt wieder von zumindest weiterführenden Schulen eigentlich verbannt in diesem Land.
Ja, und das ist ganz dramatisch. Da gibt's auch nichts dran schön zu reden an dem, was da momentan jetzt unter den Taliban passiert. Auch wenn es schwierig ist, glaube ich. Deswegen, man muss irgendwie versuchen, im Dialog zu bleiben und muss versuchen, wirklich dafür zu werben, dass junge Frauen auch Möglichkeiten bekommen. Aber klar, wir reden hier von einer auch radikalen Ideologie und deswegen ja, müssen wir einfach schauen, wo wir da künftig ansetzen können.
Die Ära Angela Merkel als Bundeskanzlerin geht nach 16 Jahren jetzt zu Ende. Was bleibt von dieser Ära?
Ich glaube, dass Angela Merkel dieses Land mit einer unglaublich ruhigen Hand in den letzten 16 Jahren durch ganz viele Krisen geführt hat. Wenn ich allein mal jetzt meine 5-6 Jahre Überblick, wir haben angefangen mit dem Thema Euro, Griechenland, Eurokrise, Wirtschafts- und Finanzkrise. Also es ging immer weiter. Wir hatten dann das Thema 2015, viele Menschen, die zu uns ins Land gekommen sind, und sie ist ja damals viel für diesen auch wir schaffen das Satz und anderes kritisiert worden. Ich finde, am Ende hat sie doch immer recht behalten. Und gerade auch in Corona war sie diejenige, wenn die Herren Ministerpräsidenten sich mal wieder bei irgendwelchen Dingen gestritten haben, auf die Kanzlerin war Verlass. Die Kanzlerin hat Dinge voraus auch gesehen, gesagt, die am Ende, auch wenn es viele manchmal nicht so hören wollten, eingetreten sind. Und deswegen glaube ich, werden viele sie auch noch vielleicht doch schneller vermissen, als sie sich das heute vielleicht so vorstellen können. Und ich zumindest bin total stolz, dass wir 16 Jahre lang so eine tolle Bundeskanzlerin hatten.
Nun ist Armin Laschet der Kanzlerkandidat. Ist er der Richtige und warum ist er der Mann, der Kanzler werden sollte?
Ich finde, er ist absolut der Richtige. Er hat das größte Bundesland oder das einwohnerstärkste Bundesland 4 Jahre lang jetzt erfolgreich regiert. Er hat Schluss gemacht mit, sag ich mal, ständig verfassungswidrigen Haushalten. Er hat Wirtschaft und Finanzen in Ordnung gebracht. Er hat in der Bildung viel gemacht, aber auch das Thema Clankriminalität, das er angegangen ist in NRW, ist heute ganz andere Lage in NRW als beispielsweise in Berlin. Und da zeigt sich eben, ich finde, er hat eine gute Regierungsbilanz und darum geht's. Es geht nicht um Bilder oder Bücher und wie die zitiert worden sind, was ich leider in diesem Bundestagswahlkampf finde. Wir reden so viel über Oberflächlichkeiten. Es geht auch darum, hat jemand die Erfahrung, die Kompetenz, bringt er das mit, dieses Amt auch nachher auszufüllen.
Wie geht es weiter, Frau Kemmer, nach der Wahl? Welche Koalition würden Sie sich persönlich denn wünschen?
Das ist immer die Frage, die Journalisten gerne stellen oder die Politiker ungern beantworten. Also im Prinzip wird man natürlich immer erstmal für, klar, die eigenen Punkte, die eigene Partei. Ich hoffe zumindest, dass wir die Möglichkeit auf Jamaika bekommen. Ich habe dem schon vor 4 Jahren viel abgewinnen können. Ich glaube auch, es wäre nach wie vor die bessere Alternative zur Großen Koalition gewesen. Aber das ist jetzt verschüttete Milch. Jetzt schauen wir mal, was am Wahltag rauskommt. Ich glaube, so spannend war es noch nie. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es am Ende eine unionsgeführte Regierung gibt.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Frau Kemmer, dass Sie da waren, dass Sie Ihre Positionen dargestellt haben. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft für die nächsten Tage und dann darüber hinaus natürlich ohnehin.
Ganz lieben Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.